Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast, wie immer mit mir und Mighty Matze Matthias Botthoff.
Hallo Carsten, und du kannst dir nicht vorstellen, und auch ihr, liebe Zuhörer, könnt euch nicht vorstellen, wie sehr ich auf diesen Podcast heute brenne. Ich bin im Vorfeld schon richtig nervös geworden. Und ihr wisst es nicht, aber der Carsten weiß es. Ich habe ihm im Laufe des Tages schon geschrieben und habe gesagt, Carsten, wann machen wir Podcast? Wir müssen darüber reden, weil das Event, was wir am Wochenende zu erwarten haben, ist einfach der Knaller, der absolute Burner, finde ich.
Du sagst es, Matze. Voller Vorfreude habe ich ganz vergessen, Biodynamik zu erwähnen. Ja, schöne Grüße an euch. Aber du hast recht, Matthias. Ich weiß gar nicht, wo ich... Am liebsten würde ich schon über UFC 245 reden, aber wir hatten vergangenes Wochenende ja auch einen semi-spannenden Boxkampf und natürlich die UFC Fight Night DC, die viele Kontroversen ausgelöst hat.
Absolut, und, absolut. Ich muss dir gerade ins Wort fallen. Also wir hatten ja jetzt ein, zwei Mal einen Podcast, wo wir eigentlich im Vorfeld gar nicht so richtig wussten, worüber wir reden sollen. Diesmal haben wir so viel, worüber wir reden müssen. Also man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Ohne Scheiß.
Ich würde sagen, fangen wir einfach mal beim Main Event an. Alistair Overeem.
Ja, Overeem. Ja, bist du auch mal in die Grammatikfalle getappt und die ganzen Grammatikpolizisten haben dich gehatet.
Das sagt man einmal Overeem. Ich sag immer Overeem. Immer. Das ist einfach eine Angewohnheit.
Manchmal so drin. Ja. Ich habe auch so manche Namen, da kriege ich es nicht geschissen.
Die Ronda Wussi, ne?
Ja, genau. Die Ronda. Die Ronda hat es mir angetan.
Die Ronda Wussi gegen den Overeem. Aber genau. Alistair Overeem gegen Jacinto Rosenstrike. Also Rosenstrike, so wird auch angekündigt von Bruce Buffer. Deshalb sage ich auch Rosenstrike und Shell Sondern den auch so. Ärgerlich ist, denke ich, das passende Stichwort, was man über diesen Kampf sagen kann. Ärgerlich für Overeem, der eigentlich sich gut gemacht hat in dem Kampf, diesen Kampf auch nach Punkten gewonnen hätte, ja, aber hätte Fahrradkette oder wäre Fahrradkette, wie manche weisen Leute auch gerne sagen. Und ja, es ist schwer, ich bin großer Fan von ihm, finde es natürlich schade und ich frage mich, welche Ambitionen er jetzt noch hat, wo er doch davor sagte, er hat noch einen Titelrun in sich, denn diese Niederlage bringt ihn jetzt ein ganzes Stück weiter nach hinten. Ne?
Ich bin auch definitiv The Ream-Fan. Ich habe den ersten Kampf von ihm, glaube ich, vor über 20 Jahren gesehen und seitdem fand ich ihn top. Dann richtig verliebt habe ich mich, als er bei K1 gekämpft hat und da auch mal den Titel gewonnen hat. Da war das ja eine brutale, muskulöse Kampfmaschine, der nur nach vorne marschiert ist. Dann hat er einige Höhen und Tiefen gehabt, hat sich dann wieder zurückgekämpft. Dann der Dopingskandal hat ihm so ein bisschen ins Genick gebrochen, weil ich fand, danach war er nie wieder so aggressiv und brutal wie in seinen vergangenen Kämpfen. Und jetzt hat er eigentlich wieder eine gute Serie gehabt an Kämpfen, hat zwar auch mal unglücklich verloren oder auch brutal verloren gegen Francis Ngannou. Und am Wochenende hat er eigentlich einen guten Kampf gemacht, kann zufrieden sein eigentlich mit seiner Leistung, aber du hast es ja auf den Punkt gebracht und auch auf deinem YouTube-Kanal, kleiner Hinweis hier an unsere Zuhörer, da könnt ihr auch nochmal reinhören, hast ja auch schon einige Worte über Alistair verloren. Man hat fast schon ein bisschen Mitleid, er tut einem ein bisschen leid, er hat einen ganz üblen K.O. einstecken müssen, wobei der K.O. glaube ich gar nicht so übel war, wie die Verletzung, die er davon getragen hat. Diese eingerissene Oberlippe sah wirklich eklig aus. Also wer mal da wissen möchte, wie eklig, der kann da einfach mal in den sozialen Medien schauen. Da wird man es definitiv finden, auf der UFC-Seite auch, auf Instagram. Und eigentlich so ein bisschen ist es jetzt vorbei mit der Karriere, finde ich. Weil er hat jetzt auch ein Alter erreicht mit fast 40 und so viele harte Niederlagen gehabt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es nochmal reicht, um richtig zurückzukommen und dann nochmal einen Titel zu gewinnen.
Was halt natürlich stimmt, was ich auch oft gelesen habe, es muss ja kein Titel sein, um trotzdem eine Karriere zu haben. Ich meine, Tito Ortiz ist jetzt wie alt? Das schaue ich doch gleich mal nach. Tito Ortiz ist jetzt 44 und hat am Wochenende gekämpft. Also Man kann natürlich weiterhin aktiver Kämpfer sein und ich denke auch, dass Over ihm noch lange kämpfen wird. Auch bei der UFC noch lange, denke ich. Also, wenn wir uns jetzt mal einen Andrei Arlovski oder sogar einen BJ Penn anschauen, ja, dann waren die auch noch sehr lange dabei und
Ja.
viel länger, als sie eigentlich dabei sein sollten.
Aber tun sich solche Sportler einen Gefallen damit? Wann geht man ein gesundheitliches Risiko ein? Wann riskiert man vielleicht auch schwere Schäden? Weil schaut man sich den K.O. gegen Ngannou an, das war ja schon richtig böse, das Ding. Und Alistair Overeem ist jetzt schon des Häufigeren wirklich hart, hart K.O. gegangen. Und wir reden hier von Schwergewichtskämpfern. Ich weiß nicht, wie lange das gesund ist und wie lange man sich das antun sollte. Schwierig immer. Wie gesagt, ich habe so einen weinenden und so einen lachenden Teufel auf der einen Seite und so einen komisch guckenden Engel auf der anderen Seite. Also man ist so hin und her gerissen zwischen Engelchen und Teufelchen, und da findest du nicht.
Ja. Wo du aber recht hattest, war, dass der K.O. gar nicht so schlimm war. Fand ich auch. Also, Rozenstruik ist da ein hohes Risiko eingegangen mit diesem Walk-off. Denn Overeem sah schon so aus, als ob er ein. Ah, es ist schwierig. Mal klar, im Fernsehen sehen wir auch was ganz anderes als der Referee.
Ja.
Der Referee, der auch wirklich in die Augen von Overeem sieht.
Ja.
Und der ganz genau sieht, was da los ist. Aber über den
Ja.
Referee Dan Mergliotta kommen wir gleich noch zu sprechen.
Vielleicht nur mal ganz kurz aus
Ja.
meiner Sicht. Wäre ich Kampfrichter gewesen, zumindest so, wie ich das jetzt hier vom Fernsehen aus sehen konnte, ich hätte nicht so schnell abgebrochen. Ich hätte noch einen Moment gewartet. Auch weil ich halt gesehen habe, der Kampf ist fast rum. In die 5, 6 Sekunden hätte er sich vielleicht noch gerettet, also ich hätte nicht abgebrochen. Aber es das heißt jetzt nicht, dass ich recht habe, sondern nur, wie ich es gemacht hätte.
Ja, eben, es war nicht mehr lange. Es war eindeutig, dass Overeem führt. Und kurz vor Schluss wurde der Kampf beendet bei einem Walk-Off. Und das ist halt immer sehr, sehr risikoreich, so ein Walk-Off. Und vielleicht hat das auch quasi, naja, Dan Mergliotta ein bisschen beeinflusst. Kann halt sein, man weiß es nicht. Wir hatten ja noch Stefan Struve auf der Fightcard.
Ja.
Den Kampf habe ich nicht gesehen, aber
Ja,
ich habe.
vielleicht kann ich ja was zu dem Kampf sagen für die Zuhörer, die ihn vielleicht auch nicht gesehen haben. Erstmal ganz kurz vorab vielen Dank an den Zuhörer von uns, der mich angeschrieben hat. Wir hatten einen aufmerksamen Zuhörer, der hat mir geschrieben auf Instagram und hat mir nochmal gesagt, dass Stephen Struve ja den Champion geschlagen hat, Miocic.
Ja, genau. Stipe, ja.
Ja, Stipe geschlagen. Also vielen Dank nochmal für den Hinweis. Haben wir im letzten Podcast gar nicht angesprochen, aber ist schon ein interessanter Fakt. Aber kommen wir zurück zum Kampf am Wochenende. Also wenn ich mich richtig erinnere, Struve war leicht im Vorteil, hat den Kampf eigentlich gut gemacht, kann zufrieden sein mit seiner Leistung und hat dann einen Tieftritt bekommen. Vom Ben Rodwell, heißt er so. Und hat sich dann eine lange Auszeit genommen, hat also wirklich die vollen 5 Minuten, vielleicht sogar noch ein bisschen länger genutzt, um wieder Kraft zu schöpfen. Ich hatte auch zwischendurch den Eindruck, dass er eigentlich nicht mehr weitermachen wollte, dass er gedacht hat, komm her, ich lass das Ding. Er hat dann aber weitergekämpft. Dann ging der Kampf hin und her. Er hat den Kampf auch wieder gut geführt, ist wieder in den Kampf reingekommen. Und hat dann wieder einen Tieftritt bekommen, ist wieder zu Boden gegangen, hat wieder lange Pause gemacht. Ich war mir nicht ganz sicher, na, steht er jetzt nochmal auf, steht er nicht auf. Dann ist er wieder aufgestanden, der Kampf ging weiter und just in dem Moment ist der Kampf gekippt und er ist K.O. gegangen.
Ja. Ich habe einen Clip gesehen, wie Dan Mergliotta zwischen den Runden auf Struve eingeredet hat, dass er doch
Ja.
gerade führt und der Bessere ist und er doch weitermachen soll und
Ja.
sonst wäre es ja ein No Contest und so weiter. Ah, und das finde ich schwierig, sowas. Also ich weiß nicht. Ich denke aber, dass für einen unabhängigen Referee, der jetzt eigentlich schon öfters auf, ich sag mal so, jetzt öfters in der Hinsicht aufgefallen ist, dass er doch nicht so ganz objektiv ist, sondern gerne auch mal zeigen lässt, welchen Kämpfer er mag und welchen nicht, ne? Mhm. Finde ich sowas schwierig. Wir kennen ja noch alle den Clip mit Greg Hardy, wo Daniel Ryota also seinen Kopf schüttelt und so weiter. Mhm. Ich find's kritisch, wenn ein Referee zum Kämpfer geht und ja, ihm dann sagt, hey, du führst und ach, lass es doch kein No-Contest werden und so weiter. Zumal es dann natürlich auch um die Gesundheit des Athleten geht, was wir nicht vergessen dürfen. Mhm. Vielleicht sehe ich das auch einfach zu eng, ich weiß nicht.
Ich weiß es nicht, ich denke gerade drüber nach. Schwierig, seine Meinung zu bilden. Normalerweise hast du recht, er sollte komplett neutral sein. Er hat ja praktisch in dem Moment Struve eine Empfehlung ausgesprochen. Was er machen soll, und hat er ihn damit überredet? Gut zugeredet? Ja, es ist schwierig, es ist grenzwertig, ganz schwer zu sagen. Aber hat das jetzt den Kampf so stark beeinflusst? Hat er damit den Kämpfer beeinflusst? Hat er einen von beiden Kämpfern dadurch einen Vorteil verschafft?
Naja, Struve hätte ja, soweit ich weiß, den No Contest nehmen dürfen. Hätte er dann nicht sogar so einen DQ-Sieg bekommen? Bei No Contest, ja, nee, No Contest heißt No Contest, ne? Das heißt, unentschieden, wenn man so will, keine Wertung einfach.
Genau.
No Contest heißt, der Kampf wurde nicht gewertet.
Richtig.
Ja, gut, Struve will halt auch nicht als Mimose dastehen, so blöd es klingt. Ja, schwierig, aber fand ich nicht gut. Ein Referee sollte sowas nicht machen, in meiner Meinung.
Ja, ist ja vollkommen in Ordnung. Kann ja jeder seine persönliche Meinung haben. Und auch unsere Zuhörer haben vielleicht ganz unterschiedliche Meinungen dazu. Und natürlich muss man dann auch die, wenn die eine andere Meinung haben, das akzeptieren. Es ist schwierig, ich bin hin und her gerissen. Auf der einen Seite ist es irgendwo menschlich, dass er halt zwischendurch auch mal was zu dem Sportler sagt. Auf der anderen Seite gebe ich dir vollkommen recht, darf er da die Entscheidung nicht beeinflussen? Ah, schwierig. Aber es war irgendwie, es hat mich mitgerissen. Ja. Zum einen natürlich, als ich ihn hab da liegen sehen, habe ich zwischendurch mal gesagt, oh, jetzt macht er aber viel Show, so hart war der Kick jetzt doch nicht. Also ich glaube, der hat keinen Bock mehr, der will das Ding jetzt nach Hause schaukeln, hofft, dass der andere disqualifiziert wird. So den Eindruck hatte ich. Mhm. Und dann hat er gesagt bekommen, hier, das ist ein No-Contest, ich disqualifiziere den anderen nicht. Ah, kacke, jetzt muss ich doch weitermachen. So hatte ich so ein bisschen den Eindruck, aber man kann natürlich nie mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, was der Kämpfer aktuell in dem Moment wirklich spürt. Hat er nur wirklich starke Schmerzen oder simuliert er vielleicht da doch ein bisschen, um das Kind nach Hause zu schaukeln? Keine Ahnung.
Ja, aber ich würde sagen, schließen wir ab mit der UFC Fight Night und reden wir über den nächsten Pay-Per-View. Denn wir sind in der Fight Week, wir haben UFC 245 vor der Tür. Kamaru Usman gegen Colby Covington, Max Holloway gegen Alexander Volkanovski, Emmanuel Nunes gegen Jermaine Durandamy, alles drei Titelkämpfe, und Marlon Moraes gegen Jose Aldo und Petre Jan gegen Uriah Faber. Ich würde sagen, fangen wir von unten nach oben an. Petre Jan gegen Uriah Faber.
Oh, so kenne ich dich gar nicht. Normalerweise fängst du immer mit den Highlights an, mit dem Allerwichtigsten.
Das Beste kommt zum Schluss.
Ich sehe schon, du willst unsere Zuhörer an unseren Podcast fesseln.
Genau, und da muss ich gleich mal eine spannende Geschichte erzählen, denn ich habe Petre Jan schon mal live kämpfen sehen. Da war mal was dieses Jahr im Februar. Da war ich nämlich mal in Prag und da hat Petre Jan tatsächlich gekämpft. Und das war's auch schon mit der Geschichte.
Unglaublich, dass du immer wieder eine Möglichkeit findest, Prag zu erwähnen.
Ja. Aber Petre Jan, muss ich wirklich sagen, ist einer der Top-Contender im Bantamgewicht, hat jetzt nahezu alle Kämpfe gewonnen. Er hat eine Niederlage und 13 Siege. Er steht 13-1 und hat immer wirklich mit einer super Performance gewonnen und gekämpft. Uriah Faber auf der anderen Seite wagt hier seinen letzten Titelrun, gab sein Comeback, kämpft gleich gegen einen der Top-Shooting-Stars im Bantamgewicht Wenn er verliert, schade, sei es drum. Wenn er gewinnt, ist er in der Position, einen Titelkampf zu verlangen. Ganz ehrlich. Deshalb sehe ich den Kampf auch so schwierig. Denn für die UFC wäre es vermutlich, sage ich mal, lukrativer, dass Uriah Faber gewinnt. Schließlich ist er ein großer Name, ehemaliger Champion, wenn ich mich jetzt recht entsinne. Ja, natürlich, ehemaliger Champion. Und Uriah Faber gegen Henry Cejudo klingt einfach größer als Petrayan gegen Henry Cejudo.
Definitiv. Und Cejudo will ja auch den Kampf gegen Faber, hat ihn ja herausgefordert. Das wäre natürlich auch vom Storyaufbau natürlich ein Riesending für die UFC. Du hast das Comeback, das ist jetzt sein zweiter Comeback-Kampf von Uriah Faber. Der Typ ist eine Legende, der hat eine riesen Fanbase in den USA. Der hat einen Namen. Kampfsportler kennen ihn sowieso. Und wenn er das Ding jetzt gewinnt und dann wirklich um den Titel kämpft, das wäre natürlich schon so eine Rocky-Story und das lieben ja die Amerikaner. Allein dieser Kampf, ja, der erste Main-Event praktisch dann am Samstag bzw. Sonntagmorgen ist schon mega spannend und da knistert es schon richtig, da geht es schon richtig um was. Und beide sind absolute Top-Kämpfer, die immer abliefern. Also das wird schon ein Hammer-Fight. Ich kann dir im Moment auch nicht sagen, wobei ich denke schon, dass Uriah Faber so ein bisschen in die Jahre gekommen ist.
Ja.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass Faber das Ding gewinnt.
Ich habe übrigens einen Fehler gemacht. Uriah Faber war nie UFC-Champion, er war WEC-Champion,
ja.
Aber nie bei der UFC, hatte 4 Titelkämpfe, ist aber nie Champion geworden. Sein Schützling TJ Dillashaw hingegen schon. Oder sein damaliger Schützling, ne? Jetzt sind sie natürlich verstritten. Ich denke aber, ja, Petrayan ist einfach jünger, agiler.
Ja.
Der 26-Jährige gegen den 40-Jährigen, ne? Das ist schon ein Unterschied. Und deshalb, ja, ich denke, Petrayan gewinnt, zumal, schaut euch mal, falls ihr den UFC Fight Pass habt oder anderweitig UFC-Kämpfe sehen könnt, schaut euch mal Uriah Faber gegen Petrayan gegen John Dodson an. Ein wirklich hammergeiler Kampf gewesen. Es war der Fight in Prag, aber wirklich, da sieht man Petrayan mit so viel Druck nach vorne, so viele Knockdowns, wirklich grandiose Leistung. Ich habe Petrayan gegen Jimmy Rivera gerade gar nicht im Kopf. Erinnere mich nicht an den Kampf. Das war auf jeden Fall sein letzter Fight. Uriah Faber kam halt auch mit einem Sieg in die UFC zurück, damals in der ersten Runde, ganz schneller K.O. Aber gegen Ricky Simon, und da ist Petrayan natürlich eine ganz andere
Ausnummer.
Genau.
Ja. Ja. Deshalb, also tippen wir beide auf Faber.
Petrayan.
Dass Faber verliert. Petrayan. Nee, ich bin vollkommen beide. Ich denke auch, Uriah Faber wird diesen Kampf verlieren.
Ja. Kommen wir zum nächsten Fight im Bantamgewicht. Dazu habe ich auch ein Video gemacht. Und zwar Marlon Moraes gegen Jose Aldo. Eigentlich ein geiler Kampf. Aber wenn ich mir einen Jose Aldo angucke, ja, und dann verliere ich so ein bisschen die Lust, weil ich mir denke, Junge, warum machst du das? Ist das wirklich so gut, was Jose Aldo da macht? Zumal er ja seinen letzten Kampf im Federgewicht verloren hat. Ich kann mir vorstellen, mit welcher Hoffnung er in das Bantamgewicht wechselt. Mhm. Er denkt sich, klar, einen kleinen Henry Cejudo hau ich um. Aber er muss dafür erstmal an Marlon Moraes vorbei, der zuletzt um den Titel gekämpft hat und auch ziemlich gut aussah, bis Henry Cejudo dann einfach den Dreh raus hatte.
Cejudo hat da sein Meisterstück abgeliefert, meiner Meinung nach.
Ja.
Weil er lag klar und deutlich hinten. Man hat gedacht, oh, jetzt kriegt er aber die Fresse voll. Und dann hat er taktisch sich so brillant umgestellt und so einen geilen Kampf dann geliefert. Also da hat man wirklich gesehen, dass der Typ richtig Ahnung hat vom Kämpfen.
Wie ein Stipe Miocic, der auf einmal mit den Bodypunches um die Ecke kommt.
Also wirklich schon eine Kämpfergenialität, wenn man in so einer Stresssituation in so einem Fight dann nochmal umschalten kann, seine Taktik ändern kann, auch den Mut dazu hat und dann den Kampf so nochmal wendet. Also beeindruckend.
Cejudo hat da tatsächlich seinen Gegner gelesen, einfach.
Ja.
Er hat ihn gelesen und dementsprechend, ja, ne, Marlon Moraes gegen Jose Aldo, geiler Fight, beides sehr geile Striker, macht beiden Spaß zuzuschauen. Ich denke aber persönlich, dass Jose Aldo vermutlich auf dem Papier der bessere Kämpfer ist. Ich denke aber, dass dieser Weightcut ihn so sehr mitnimmt, ja, und ihn so, ja, sehr schwächt einfach, dass er es nicht schaffen wird. Ich meine, klar, er kann meinetwegen sagen, er fühlt sich super, so gut wie noch nie und ach, alles ist so wunderbar. Ja. Aber die Bilder sprechen einfach eine andere Sprache.
Ja. Lass den mal 2 oder 3 Runden kämpfen. Da geht ruckzuck die Luft raus. Gut, er muss nur 3 Runden kämpfen. Das ist nochmal ein Vorteil. 5 Runden würde ich ihm überhaupt keine Chance geben, weil er da einfach nicht die Energie für hätte. 3 Runden kann er vielleicht noch packen, aber ich denke, es wird ihm einfach die Power fehlen. Ich denke auch, er ist ja in seinen vergangenen Kämpfen nicht fett gewesen. Der war ja immer gut durchtrainiert, oder wie siehst du das?
Genau.
Sixpack abgezogen, der sah jetzt nicht fett oder schwer aus oder sonst irgendwas. Der muss ja letztendlich jetzt, um in die Gewichtsklasse zu kommen, dann wirklich das letzte bisschen Fett wegmachen, Wasser wegmachen und unter Umständen vielleicht auch ein bisschen Muskulatur verlieren. Und dann fehlt ihm natürlich auch Schlagkraft und Power.
Exakt. So sieht's aus. Ich bin gespannt. Er steht 2-1 aus den letzten 3 Kämpfen. Schlecht steht er nicht. Ich erinnere mich noch ganz gut an seinen Kampf gegen Alexander Volkanovski, wo man sich danach gefragt hat, was war los mit Jose Aldo? Ich weiß noch ganz genau, dass man da einen ganz anderen Aldo erwartet hat. Er war einfach nicht er selber, sondern sehr schlecht, sehr zurückhaltend. Schade, aber wir sehen es ja im Co-Main-Event, was Volkanovski diesen Sieg gebracht hat. Aber davor will ich über den dritten Kampf.
Ja, lieber Carsten, aber wir müssen natürlich eine deiner berühmten Prognosen wieder ablegen, wo du ja fast immer recht mit hast. Aldo oder Morales, wer gewinnt?
Also Moraes ist ohne L.
Moraes, ja, Entschuldigung.
Alles gut. Ja,
Aldo und Moral.
ich denke, Marlon Moraes gewinnt durch Decision. Ich denke nicht, dass er Aldo ausnockt.
Ich denke fast, er knockt ihn aus. Aber wir sind uns beide, glaube ich, einig, dass Moraes gewinnt, oder?
Ja. Zumal er auch einfach vertrauter ist mit dem Bantamgewicht und diesen Weightcut schon öfter hinter sich hatte und auch gegen den aktuellen Champion Henry Cejudo nicht schlecht aussah. Nein, bis Henry Cejudo natürlich sein Fight-IQ einfach gezeigt hat. Ja. Dementsprechend denke ich, wird er das
machen. Ich glaube, er ist auch einfach frischer und jünger und er ist doch jünger, oder? Ich habe Falsches gesagt jetzt. Er müsste auf jeden Fall jünger sein, oder? Als Aldo.
2 Jahre.
Naja, okay, das ist jetzt nicht so viel. Ja, aber er ist vielleicht noch nicht so ausgebrannt wie Jose Aldo.
Aldo ist mit seinen 33 gar nicht mal so alt.
Das stimmt, ja, man verguckt sich da, weil er schon so lange dabei ist. Er ist ja wirklich als junger Kerl aus den Favelas raus und hat dann seine Kämpferkarriere begonnen. Ich dachte jetzt auch, der wäre viel älter, aber 33 ist natürlich noch ein gutes Alter. Da geht noch 2-3 Jahre was.
Ja, oder wenn man Tito Ortiz heißt oder Chuck Liddell, dann geht auch noch 15 Jahre was, ne?
Ja. Übrigens, ich habe das am Wochenende gar nicht mitbekommen. Tito Ortiz, wo hat er gekämpft?
Ich glaube in Mexiko.
Mhm. Okay.
Gegen einen ehemaligen WWE-Wrestler.
Oh Gott.
Ja, aber der Wrestler war schon MMA-Fighter früher, hat auch mal gegen Krokop gekämpft. Wurde da halt durch einen High-Kick ganz böse ausgenockt damals. Und jetzt halt gegen Tito Ortiz getappt. Aber gut. Matze, reden wir mal über den ersten Titelkampf des Abends.
Oh ja.
Amanda Nunes verteidigt ihren Gürtel gegen Jermaine Duranami. Und mich freut es ehrlich gesagt, Duranami da wiederzusehen. Wir hatten sie ja zuletzt gegen Aspen Ladd. Diese berühmte Frage, ob es ein Early Stoppage war oder nicht. Damals hatte sie ihren Gürtel gegen Holly Holm gewonnen. Auch ganz berühmter Kampf, da der Duranami, ich glaube mehr als nur einmal nach dem Gong zugeschlagen hat. Und diesen Gürtel hat sie dann verloren, da sie sich weigerte, gegen Chris Cyborg zu kämpfen, was wirklich kein Witz ist. Genau, und jetzt kämpft sie gegen Amanda Nunes, die beste Frau, die die MMA-Welt je gesehen hat. Sie hat alle besiegt, ja, sie hat Holly Holm besiegt, Chris Cyborg, Valentina Shevchenko, Ronda Rousey und Jermaine Di Ranami hat sie auch schon mal besiegt. Ganz ehrlich, Amanda Nunes ist die beste Frau, die es im MMA je gab. Spätestens seit ihrem Sieg gegen Chris Cyborg sollte jeder so denken. Und nach dem, was sie aus Ronda Rousey gemacht hat, sollte auch klar sein, dass es Nunes ist, die die Female Greatest of All Time ist und nicht Ronda Rousey. Dementsprechend denke ich auch, dass sie auch diesen zweiten Kampf wieder gewinnen wird, aber wir dürfen Jermaine Di Ranami nicht unterschätzen. Die hat natürlich Power hinter den Fäusten, hat Aspen Ladd nach 16 Sekunden schlafen geschickt. Early Stoppage oder nicht, da kann man drüber diskutieren, aber nichtsdestotrotz hat sie gewonnen. Und allgemein gerne mal durch einen Knockout ihre Gegner finisht. Gegen Holly Holm war es zum Beispiel eine Decision. Aber sie hat wirklich Power und auch eine sehr starke Physis. So erscheint sie auch. Also sieht wirklich gut aus. Mhm. Aber ich glaube, wir brauchen da gar nicht drüber diskutieren. Wer Chris Cyborg schlafen schickt, hat auch Power hinter den Fäusten. Das ist Amanda Nunes.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand härter schlägt aktuell als Amanda. Und sie ist ein absoluter Champion durch und durch. Sie hat auch ein mega Trainingscamp im American Top Team. Da wird sie wirklich auch dementsprechend gut gepusht und vorbereitet alles. Also das ist sie ja sehr gut bekommen. Sie scheint da wirklich ein super Team gefunden zu haben. Und eine Niederlage von ihr wäre in meinen Augen eine Überraschung. Muss man ganz klar sagen. Also, die ist auch so voller Selbstvertrauen und ihr ganzes Auftreten ist so sicher, dominant und ja, sie ist einfach die Kämpferin schlechthin im Moment. Eine Niederlage, wie gesagt, wäre eine Überraschung.
Ich denke auch, wenn der Kampf zu Boden geht, wird Amanda Nunes dominieren. Amanda Nunes Black Belt im Brazilian Jiu-Jitsu, Jermaine Di Ranami. Wenn ich das jetzt richtig lese, gar kein Gürtel, steht auch kein Trainer drin.
Ich weiß auch nicht so genau, wo die trainiert. Ich weiß nur, dass da, wo Amanda trainiert, halt auch absolute Bodenspezialisten sind. Wie gesagt, ich kenne sogar einen Trainer da, der ist wirklich eine absolute Koryphäe am Boden, also unglaublich, was der Typ drauf hat. Und wenn du mit dem trainierst, dann hast du echt was drauf.
Also laut Wikipedia hier trainierte Ranami noch in Holland. Ja, ich denke, das wird schon vorzeitig enden. Ich denke nicht, dass sie jetzt 5 Runden über die Zeit gehen, sondern Amanda Nunes, ich denke, in der 4. Runde den Kampf durch ein TKO beendet.
Ich würde dir gern widersprechen, aber ich kann es mir einfach nicht vorstellen. Das wäre einfach eine riesen, riesen, riesen Überraschung. Deswegen würde ich auch sagen, Amanda gewinnt.
Ja, sind wir mal ehrlich. Wenn Jermaine Di Ranami Amanda Nunes besiegt, einer der größten Upsets des Jahres im MMA.
Ja.
Die Frau, die Cyborg, Rousey, die sie alle besiegt hat, wird selber besiegt.
Beeindruckend besiegt hat.
Ja. Das wäre eine Sensation. Aber ich glaube, beim nächsten Kampf sehen wir uns nicht so einig und dann wären wir auch schon beim Main Event.
Vielleicht eins kann man vielleicht noch sagen. Ja. Eine Möglichkeit würde bestehen, wenn Amanda in der Vergangenheit feiern gegangen ist, wie Andy Ruiz, dann könnte ich mir vorstellen, dass sie verliert. Aber ansonsten kann ich es mir nicht vorstellen.
Glaube ich auch. Ich glaube aber auch nicht, dass Amanda Nunes so viel feiern gegangen ist. Sie kennt das ja schon. Ne, als da Andy Ruiz, hat's halt genossen. Sei ihm gegönnt. Ich denke aber, dass wir uns beim Main Event nicht so einig sein werden. Colby Covington trifft auf den Champion im Weltergewicht, Kamaru Usman. Matthias, wie lang haben wir auf diesen Kampf jetzt warten müssen?
Oh, ewig lang. Und es ist für mich einer der spannendsten Kämpfe in diesem Jahr. Vielleicht sogar der spannendste. Ich überlege gerade. Doch, könnte der spannendste Kampf sein. Also jedenfalls, ich brenne dann darauf. Also das wird ein Hammer-Ding. Also man kann es kaum in Worte fassen, wie gut beide Kämpfer sind. Beide sind ja nahezu in allen Bereichen sehr gut, können boxen, können kicken, können ringen. Colby Covington hat in seinen vergangenen Kämpfen so ziemlich alles gezeigt. Schlagkombinationen, Kniestöße, Spinning, Backfist, Ringertechniken vom Feinsten, Würfe, eine Megakondition, ein riesen Selbstvertrauen. Also ein absolutes Kampfschwein, könnte man sagen. Das Gleiche kann man von Kamaru Usman sagen, der übelst austrainiert ist, genauso wie Covington auch, der ringen kann, der boxen kann, der Kombinationen schlägt, Serien schlägt, der ständig Druck macht, der unheimlich viel Energie hat, sehr seriöser Typ ist, also kein Partyhengst oder so, er soll sehr familiär sein, soll ein sehr freundlicher Mensch sein. Ja, ich kann dir nicht sagen, wer da gewinnen wird. Ich weiß es echt nicht.
Was ich weiß, ist, dass es natürlich ein Kampf sein wird, der auf dem Boden stattfindet. Das wird, glaube ich, Ringen vom allerhöchsten Niveau sein. Und ich habe noch einen kleinen Fun-Fact parat. Ja? Kamaru Usmans einzige Niederlage, ja, kommt von José Caceres. Colby Covington hat im selben Jahr gegen José Caceres gewonnen. Colby Covingtons einzige Niederlage kommt von Wally Alves. Kamaru Usman hat ein Jahr danach gegen Wally Alves gewonnen. Also ein witziger Funfact einfach, dass die beiden ihre einzige Niederlage den gegenseitigen Gegner besiegt haben, quasi. Mhm. Ne?
Aber war das schon in der UFC oder war das vor UFC-Zeit?
Also die Sache mit dem Usmans erste Niederlage, gegen den Covington gewonnen hat, war noch vor der UFC.
Ja.
Und Covingtons erste Niederlage, gegen den Usman gewonnen hat, war in der UFC.
Ach, das war in der UFC? Kann mich gar nicht erinnern. Ich ja. Kampf gesehen? Scheiße.
Ja, Colby Covington ist seit 5 Jahren in der UFC, ne?
Aber ich kann mich gar nicht an den Kampf erinnern, wo er verloren hat.
Ja gut, das war bei der UFC 100. Ach, weißt du, auf welcher Fightcard es war? Witzigerweise, McGregor Aldo.
Ach, da war das?
In den Prelims, ja.
Das habe ich damals in Miami gesehen, meinem Kumpel zusammen, Pedro.
Ja, und auf der Fightcard hat Colby Covington auch gekämpft. Ja, wahrscheinlich hat er sich das Main Event angeguckt und hat sich gedacht, ich habe jetzt ein neues Vorbild. Aber aber gut. Ja, Mensch, Usman gegen Covington. Ja, geiler Fight. Man will beide kämpfen sehen. Da ist so viel Hass mit drin. Ja. Ich habe bloß eine Sorge. Ich habe eine Sorge, dass es so ein Ding wird wie Damien Maia gegen Ben Askren im Stand, was halt wirklich nicht geil war anzusehen.
Na, Moment. Das sind Weltenunterschied, weil sowohl Usman als auch Colby Covington, die sind beide natürlich wesentlich besser im Stand als ein Maia oder Askren. Die können beide richtig boxen. Die haben geile Bewegungen drauf. Also das sind beides gute Boxer. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die beiden ringen werden. Ich kann es mir nicht vorstellen.
Also ich denke, von der Ausdauer her haben beide den Saft. Ich meine, Kamaru Usman ging in seinen letzten 3 Kämpfen jeweils immer über 5 Runden. Colby Covington in seinen letzten 2. Wir wissen ja noch, Colby Covingtons Kampf gegen Robbie Lawler. Die meisten Schläge in einem UFC-Kampf. Die, ja,
500-600 Schläge, ja. 18, 20 Takedowns, also unglaubliche Energieleistung.
Colby Covington hat da Robbie Lawler vorgeführt im Endeffekt.
Ja.
Und bekommt jetzt seinen lang ersehnten Titelkampf. Man muss halt auch dazu sagen, dass Covington, ob man die mag oder nicht, er macht alles richtig. Der Präsident, seine Söhne waren bei ihm zu seinem Kampf, haben ihn kämpfen sehen.
Ja.
Und Colby Covington war der erste UFC-Champion, der einen US-amerikanischen Präsidenten besucht hat und so weiter und so fort.
Ja.
Also kein offizieller Champion, sondern Interims-Champion, was halt trotzdem ein Champion ist. Ne? Und ja, ich denke, hier sind wir uns beim Ergebnis vermutlich uneinig. Denn ich denke, klar, der Kampf wird über die Zeit gehen. Ich denke nicht, dass er vorzeitig beendet wird. Aber ich denke, dass Colby Covington gewinnt.
Man müsste jetzt mal eine Statistik aufstellen. Es hat ja schon des Öfteren den Kampf gegeben. Champion gegen Interim Champion. Wie oft hat der richtige Champion gewonnen und wie oft hat der Interims Champion gewonnen? Das würde mich jetzt mal interessieren. Rein statistisch gesehen.
Ja.
Das wäre mal echt interessant.
Ja
gut,
Covington ist ja kein Interims Champion mehr. Schon ewig. Schon ewig.
Ja, stimmt auch wieder. Ist ja auch schon ein bisschen her.
Seit Woodley vs. Till ist ja keiner mehr.
Ja. Ja. Aber da hat Kamaru Usman natürlich auch so wie Covington Lawler vorgeführt hat, so hat Usman das mit Woodley gemacht.
Boah, ja, das war ganz böse.
Boah, wer gewinnt das Ding? Ich weiß es echt nicht, ey. Also irgendwie, ohne Scheiß, ich tendiere eigentlich auch zu Colby. Weil er einfach so brennt, so heiß ist und so voller Selbstvertrauen ist. Ich glaube, er ist schon so ein bisschen im Kopf von Usman drin.
Vor allem nach diesen Epo-Vorwürfen. Also das war natürlich hammerhart, ne? Das war natürlich hammerhart, als er ihm das vorgeworfen hat. Aber Matthias, mir fällt gerade was auf.
Ja.
Wir haben gar nicht über das Co-Main-Event gesprochen.
Nee, das hast du übersprungen.
Ja, fällt mir auch gerade auf. Mensch.
Ja, das ist...
Wow.
Was ist los mit dir? Tolle, oh Gott, jetzt kriegen wir wieder Hate.
Tolle Reihenfolge
Hate
hier.
Ohne Ende.
Reden wir über das... Fangen wir
aber ich sag ja, wir sind beide so im Fieber und können kaum das Wochenende abwarten. Ja, aber das ist schön, da haben wir noch einen Kampf, über den wir reden müssen. Also glauben wir beide doch, dass Colby Covington gewinnt?
Ja, ich denke schon, dass Kamaru Usman Bock hat und so weiter und so fort. Aber... Ah, es ist schwierig. Ich habe Covington noch nie gegen einen solch Weltklasse-Ringer ringen sehen. Usman haben wir gegen einen Weltklasse-Ringer ringen sehen. Und er hat diesen Weltklasse-Ringer, Tyron Woodley, vorgeführt. Er hat ihn über 5 Runden dominiert. Tyron Woodley hat in diesem Kampf rein gar nichts gezeigt. Da ist es schwer zu sagen, Usman verliert, wenn er gegen den Champion, einen der besten Weltergewichtskämpfer überhaupt, so dominant gewonnen hat, kann man eigentlich gar nicht sagen, dass Colby Covington den Kampf gewinnt. Weil man Colby Covington, oh, jetzt komme ich durcheinander. Weil man Colby Covington noch nie gegen einen annähernd so guten Ringer gesehen hat, wie Tyron Woodley es ist.
Ich sehe einen gravierenden Unterschied zwischen Woodley und Covington, dass die Motivation. Woodley war doch kam ein bisschen demotiviert rüber. Bei Colby Covington wird das nicht passieren. Der wird von der ersten Minute an Vollgas geben und nach vorne marschieren.
Ja.
Der wird Druck machen, wird richtig Druck machen. Da hat man von Woodley gar nichts gesehen.
Ja. Aber gut, fangen wir... Ich würde sagen, schließen wir ab. Ich denke, Covington macht es nach Punkten.
Also wenn der Kampf über die Punkte geht, bin ich auch bei Colby. Wird der Kampf vorzeitig entschieden, dann von Usman.
Naja, jetzt musst du aber mal deine... eine Prognose abgeben.
Oh.
Kannst du nicht, ja, Matze, dass ich sage, entweder ist Covington oder Usman der Champion, das kann ich auch.
Habe ich immer eine 50%ige Gewinnchance.
Ja, eigentlich 100%ige Gewinnchance. Wenn du sagst, einer von beiden geht als Champion raus.
Ich habe ja gesagt, Covington nach Punkten und Usman durch K.O. Also.
Ich kann dir eins sagen, hätte ich diese Prognose abgegeben, hätte entweder Covington nach K.O. gewonnen oder richtig, Usman nach Punkten. Ja. Das weiß ich jetzt schon.
Ja, ich würde gern sagen, dass Usman gewinnt, aber aktuell, jetzt gerade, wo ich hier sitze, tendiere ich irgendwie zu Colby. Tut mir leid. Und dann würde ich auch sagen, es geht nach Punkten, weil K.O. schlagen wird der den Usman nicht. Okay, ich muss einfach gegen dich halten. Ich sage, Usman gewinnt durch TKO.
Okay. TKO, ja, das ist interessant. Ja. Covington ging doch nie K.O. Usman auch nicht.
Muss man auch nicht ein. Vom Stil her sind es beide Leute, die eigentlich über die Zeit gehen müssten bei dem Kampf. Aber vielleicht, na, ich muss mal was sagen, was TKO für Usman.
Gut, Main Event, ja, Main Event, ich bin durcheinander, ich freue mich, ja. Co-Main Event. Max Blessed Holloway, der Blessed Express, gegen Alexander Volkanovski. Sehr spannender Kampf. Schön, dass Volkanovski hier den Titelkampf bekommen hat. Hat, wie gesagt, zuletzt gegen Jose Aldo gewonnen, davor gegen Chad Mendes. Also wirklich gegen Top-Leute gekämpft und gewonnen. Hat nur eine Niederlage, die hat er sich 2013 bei einer australischen bei einer australischen Promotion eingefangen. An der Stelle schöne Grüße an unseren australischen Zuhörer. Sehe ich immer in den Statistiken, jemand aus Australien. Hat mir auch mal bei Instagram geschrieben, tatsächlich.
Ja, cool.
Ja, genau, bei einer australischen Promotion hat Volkanovski mal verloren. Seitdem nur gewonnen und ja, Max Holloway, über den hat man sich ja das letzte Mal ein bisschen Sorgen gemacht. Wie hat er sich jetzt gegen Dustin Poirier erholt? Mhm. Wie ist seine Psyche? Aber gegen Frankie Edgar hat er mal wieder
übelst abgeliefert.
Ja, aber brutal.
Sag was, wer gewinnt?
Naja, ich denke. Mal ehrlich, wenn wir uns mal den Featherweight Holloway anschauen, ja. Es gibt für mich im Endeffekt zwei Leute, die um den Titel als Featherweight Goat konkurrieren. Das ist einmal Jose Aldo und zweitens Conor McGregor. Max Holloway gehört da gar nicht rein. Nein, Spaß beiseite. Natürlich Jose Aldo und Max Holloway. Die zwei kämpfen quasi um den Titel als Featherweight Goat.
Ja, greatest aber Holloway hat ja nicht Aldo zweimal besiegt.
Ha?
Hat Holloway nicht Aldo zweimal besiegt?
Ja, schon.
Ja, aber, und ziemlich gut, ziemlich dominant sogar besiegt.
Ja, natürlich, aber das war der Aldo, der von McGregor schon gebrochen war. Also das war ein anderer Aldo einfach. Ich meine, guck mal, wenn wir über den Middleweight Goat sprechen, ja, dann ist es Anderson Silva. Chris Weidman hat Anderson Silva zweimal besiegt. Ja. Ist es Chris Weidman der Middleweight Greatest of All Time, Matze?
Natürlich nicht. Nein, da hast du natürlich recht. Ja, wenn so gesehen, muss ich da recht geben. Ja, es ist halt schwierig. Aber Anderson Silva, ja gut, stimmt. Ist richtig. So hängt der Vergleich, das ist richtig. Aber Holloway ist schon ein Brett, ist schon echt ein Brett. Und Holloway kannst du auch wieder nicht mit Weidman vergleichen, weil Weidman hat die Vergangenheit nur aufs Maul gekriegt. Und Holloway hat in der Vergangenheit mega abgeliefert. Mit einer Ausnahme halt.
Ja, Jose Aldo doch genauso. Gegen Frankie Edgar, Chad Mendes, Uriah Faber, Cub Swanson.
Ja, aber das war alles davor. Und dann war er gebrochen gegen Conor McGregor. Und dann war Ende.
Ja.
Obwohl, er hat sich jetzt wieder ein bisschen zurückgekämpft. Aber Max Holloway hat insgesamt schon eine andere Kampfstatistik als ein Whiteman. Das wollte ich damit sagen.
Ja. Aber auch ein Max Holloway hat seine 4 Niederlagen im Rekord. Aber ich will auch gar nicht so sehr nach den Zahlen gehen. Klar, Max Holloway ist mindestens der zweitbeste Federgewicht aller Zeiten. Aber Leute, schreibt es mal uns bei Insta. Was denkt ihr denn? Wer ist für euch der Featherweight Greatest of All Time? Ist es für euch Jose Aldo oder Max Holloway? Und ändert ihr eure Meinung nach dem Event? Das heißt, sagt ihr, wenn Holloway hier gegen Volkanovski gewinnt, dann ist es Holloway. Wenn er verliert, dann Aldo. Da bin ich mal gespannt auf eure Meinung. Schreibt es uns gerne bei Insta. Und ja,
Holloway. Ist immer schwierig zu sagen, weil man muss sich eigentlich die gesamte Karriere angucken. Und man kann sich eigentlich immer erst dann festlegen, wenn so ein Kämpfer auch seine Karriere beendet hat, oder?
Das stimmt natürlich auch.
Wo ist irgendwie schöner dann und einfacher, als wenn man da so mitten in die Karriere reinguckt, weil wir haben ja eben festgestellt, dass Jose Aldo noch gar nicht so alt ist. Da haben wir uns ja, also ich habe mich zumindest ein bisschen vertan. Ich dachte, er wäre älter. Und deswegen ist es halt immer schwierig, dann abzuurteilen. Und vom Prinzip her hast du recht. Aber Max Holloway arbeitet sich langsam schon so einen Status den man ihm auch so zuschreiben könnte. Also
das Problem ist dieser Ausflug ins Lightweight. Und natürlich geht es bei der Frage, wer das beste Federgewicht ist. Natürlich ist das scheißegal, ja, ob er mal im Lightweight gekämpft hat. Ja. Jedoch knickt das einfach seinen Rekord. Ein Sieg nach dem anderen und dann diese ärgerliche Niederlage gegen Dustin Poirier. Ne? Ja, nichtsdestotrotz, ganz ehrlich, wir haben seinen letzten Kampf im Federgewicht gesehen. Er hat Frankie Edgar quasi auseinandergenommen. Dementsprechend kann ich auch nicht sagen, dass Holloway hier das verliert. Holloway war gegen Frankie Edgar genau der Holloway, den man aus dem Featherweight kennt. Und deshalb denke ich auch, dass er gegen Jose Aldo, dass er gegen Alexander Volkanovski gewinnen wird. Wobei, Volkanovski hat ja zuletzt gegen Jose Aldo gewonnen. Also, schwierig, ja.
Ja, ja, da sind wir wieder beim Thema Greatest of All Time. Ja, ne?
Ich meine, Volkanovski gegen Aldo und gegen Chad Mendes, zwei Top-Federgewichte.
Ja.
Holloway hat halt zuletzt, klar, gegen Frankie Edgar, Brian Ortega und zweimal gegen Jose Aldo gewonnen. Also,
Brian Ortega, das war natürlich auch ein Mega-Kampf, ey. Wie er den zerlegt hat, auch der Kampf gegen Frankie Edgar, das waren schon echt brutale Leistungen. Aber auf der anderen Seite hat man dann auch wieder gesehen, wo doch Schwächen da waren, wo er gegen Dustin Poirier gekämpft hat. Also man kann ihn auch besiegen.
Ne? Ja, aber Poirier hat natürlich auch eine ganz andere Schlagkraft. Poirier kannst du auch nicht mit dem Featherweight vergleichen, auch wenn natürlich Poirier mal im Federgewicht gekämpft hat. Aber dort wiegt man einfach viel mehr. Ja. Und damit meine ich nicht den tatsächlichen Unterschied bei den Weigh-ins, sondern einfach am Kampftag. Ja, wenn die Kämpfer viel mehr wiegen.
Also Dustin sah auch irgendwie körperlich viel robuster aus, ne? In dem Kampf.
Genau.
Ja.
Bulliger, einfach.
Ja, einfach massiver, kräftiger, einfach körperlich zu dominant sah der aus, ja.
Aber ich denke, nichtsdestotrotz, ganz ehrlich, Max Holloway gewinnt das durch Decision.
Wir sind uns leider zu einig heute.
Ärgerlich, ne?
Dann sind wir ja fast der Meinung, dass alle ihren Titel behalten, außer Usman.
Genau.
Wobei ich ja dann umgeschwenkt bin, um da ein wenig Würze in unsere Diskussion zu bringen und habe gesagt, Usman gewinnt.
Ja, guck mal, ganz ehrlich, wenn wir mal logisch denken, können wir doch eigentlich nicht sagen, dass Usman verliert, oder?
Eigentlich nicht, nee.
Weil,
aber ja. Ich bin ja der Meinung, dass Colby einfach diese unglaubliche mentale Stärke hat, dieses brutale Selbstvertrauen. Und ich habe irgendwie so, ich weiß nicht, ich habe so ein Gefühl, dass das Usman mental einbrechen könnte.
Ja, ich habe auch einfach so ein Gefühl, dass Covington das macht, auch weil ich seinen Charakter einfach witzig finde. Es ist witzig, er hat auch ein bisschen in einem Podcast darüber erzählt, wieso er das Ganze überhaupt macht. Er hat gesagt, die UFC hatte eigentlich vor, ihn zu streichen. Sie haben gesagt, du gewinnst zwar, aber deine Kämpfe sind nicht schön, sie machen nicht Spaß zuzuschauen. Und dann hat er diese Promo in Brasilien gebracht, diese Filthy Animals und so weiter. Ganz, ganz berühmt, ne? Und er hat gesagt, aufgrund dieser Promo hat die UFC ihn dann behalten.
Ja, und es gibt ja auch so Videoaufnahmen, wo Usman und Covington am Flughafen zusammentreffen.
Oh ja.
Und ich meine nicht die Szenen, wo sie sich da fast kloppen, sondern es gibt auch andere Aufnahmen, wo die echt ganz entspannt so aneinander vorbeigehen. Der Usman sitzt da, glaube ich, der Covington geht so vorbei und da ist überhaupt kein Beef.
Echt?
Ja, ganz witzig. Und da habe ich auch so im ersten Moment gedacht, vielleicht ist der Covington gar nicht so ein Arschloch, sondern vielleicht ist das wirklich alles Schauspielerei, Business, Marketing, um da einfach mehr Geld rauszuschlagen, um einfach mehr Popularität zu bekommen.
Dann ist aber
gerne wissen, wie der in Wirklichkeit ist.
Dann ist aber natürlich die Frage, wie viel Emotion da tatsächlich drinsteckt, wie viel Hass. Ne? Also die haben sich ja mal fast gekloppt. Covington hat sich mit Usmans Manager einmal tatsächlich. Ja. So, also,
das war auch so eine Szene am Flughafen. Ja.
Ja, genau. Es war einfach so eine Rangelei. Es war jetzt kein wirkliches Kloppen, sondern es war eine Rangelei. Ah, schwierig. Ja, ich bleib trotzdem bei Covington einfach, weil naja, er ist ein witziger Typ. Hat auch ab und zu schreiben wir bei Instagram. Sehr sympathisch. Aber ich habe das Gefühl, je berühmter er wird, desto seltener antwortet er. Kann ich verstehen. Ist okay. Aber ja.
Naja, gut. Also es wird auf alle Fälle spannend am Wochenende. Und für die, die jetzt gerade im Podcast hören, wir werden uns bemühen, dass wir am Sonntag direkt nach den Kämpfen den Podcast aufnehmen. Und der Carsten wollte sich bemühen, das Ganze am Sonntag dann auch noch hochzuladen, dass ihr Sonntagnachmittag spätestens den nächsten Podcast schon hören könnt.
Genau, Sonntag 10 Uhr peile ich an. Ihr wisst es ja, wie es ist. Bei einem Pay-Per-View mache ich immer ein Video danach und danach setzen wir uns direkt an die Podcast-Episode und ich denke, so um 10 Uhr am Sonntag sollte es hochgeladen sein. Stimmt, ich muss jetzt heute extra länger machen, damit ich die Woche noch einen guten Schlafrhythmus kriege, damit ich Sonntag nicht verpenne, weil darauf habe ich absolut gar keinen Bock, ja, dass ich da verschlafe. Das wäre
ja. Ja, das wird dir nicht passieren. Ich kann dich ja nachts anrufen. Und mit Sicherheit wird es aufregender als der letzte Boxkampf, den wir gesehen haben, über den wir heute, glaube ich, gar nicht mehr so viel sprechen brauchen. Hey. Weil Andy Ruiz hat sich meiner Meinung nach ein bisschen blamiert. Nicht blamiert im Ring, sondern mit den Aussagen, die er danach getroffen hat. Wenn einer so schlecht vorbereitet in den Kampf seines Lebens geht, dann fehlt mir einfach dafür das nötige Verständnis. Ich kann sowas nicht nachvollziehen. Tut mir leid.
Ja, dass er sagt, er hat so viel Party gemacht und er hat ja tatsächlich noch sehr stark zugenommen und da hat, ich glaube, Agit Kabayel war da im Schlagwort-Podcast und er hat gesagt, es geht doch eigentlich gar nicht, dass man zunimmt. Man macht am Tag zwei Trainingseinheiten normalerweise, dann bleibt man entweder auf dem Gewicht oder man nimmt ab. Aber dass man so stark zunimmt, geht doch gar nicht. Irgendwie sowas hat er gesagt und da hat er auch vollkommen recht.
Total. Und wenn mir jetzt Leute damit kommen wie, ja, ey, das ist so hart und Boxtraining und Laberababer. Mein Vater hat immer gesagt, pass mal auf, Junge, wenn ich jeden Tag 8 Stunden arbeiten gehen kann und teilweise noch länger, bei Wind und Wetter hat er draußen Gartenarbeit gemacht, dann hat der zu mir gesagt, dann kannst du auch hier 2-3 Stunden auf den Boxsack hauen. Ansonsten kommst du mal mit mir raus in den Wald, hat der gesagt. Und genau so denke ich mir das auch. Ein Andy Ruiz ist ein Profiboxer und das ist sein Job. Und dann ist es sein Job, jeden Tag so und so viele Stunden zu trainieren. Und dann kann er von mir aus am Wochenende Party machen. Aber er muss doch seine Trainingszeit trotzdem bringen, wie jeder andere Arbeiter auch. Und das finde ich halt einfach beschämend.
Errol Helwan hat da eine ganz, ganz spannende Aussage gemacht. Mhm. Und zwar irgendwie sowas wie, ja, also bezüglich Andy Ruiz hat er irgendwas geschrieben von wegen, es ist schwer, um 5 Uhr morgens aus dem Bett zu gehen und joggen zu gehen, wenn man im Satinanzug schläft.
Die Aussage ist von Mike Tyson. Das ist ein ganz berühmter Spruch von Mike Tyson. Ups. Mike Tyson hat das mal in einem Interview gesagt. Es ist nicht so einfach, morgens aufzustehen und joggen zu gehen, wenn man in einem seidenen Pyjama schläft. Das ist so fast wortwörtlich das von Mike Tyson gewesen. Ja, und das trifft es halt auf den Punkt. Manche werden halt einfach zu schnell satt. Da wird dann aus dem kleinen mexikanischen Newcomer ein reicher, berühmter Mexikaner und schon kriegen sie es nicht mehr auf den Schirm.
Ja.
Schade drum.
Das stimmt, ich sehe gerade, ich glaube, Errol Helwani hat den. Ah ja, genau. Harder to run at 5 a.m. when you are waking up in satin sheets. Ja. Aber da also. Bei dem Fight, bei dem Boxkampf, da war Errol Helwani in richtiger Ärgerlaune, du. Also, da hat er richtig ausgeteilt gegen Andy Ruiz. Ich weiß nicht, ob Andy Ruiz irgendwie so einem so eine Helwani-Show abgesagt hat, aber da hat Helwani kein Blatt vor den Mund genommen. Und klar, es war auch eine, ne, also natürlich, ich habe mir den Boxkampf nicht ganz angeguckt, weil es dann im Endeffekt doch nicht so interessant war. Aber Anthony Joshua hat alles gemacht, was er machen musste, um zu gewinnen, hatte damit auch Erfolg und Andy Ruiz blieb einfach weit hinter den Erwartungen zurück. Man hat nicht solch einen Andy Ruiz da erwartet, der dann noch zugenommen hat. Dementsprechend wäre, denke ich, fast schon alles gesagt. Matze,
Genau.
5 Minuten noch und wir hätten eine Stunde voll, weißt du das?
Nee, echt?
Ja.
Gut, fast. Ich dachte, wir hätten schon eine Stunde.
Ah, nee, noch.
Ach, stimmt, wir haben ja auch noch 2, 3 Minuten privat gesprochen. Die müssen wir natürlich abziehen.
Ja,
Ja, aber
also,
egal.
wir
Ich
haben.
glaube, wir haben die wichtigsten Sachen durch.
Ja. Ich wollte gerade
Ich
sagen,
glaube.
wir haben den Podcast schon mal vorgesprochen quasi. Das alles, was wir jetzt reden, haben wir vorhin schon mal aufs Skript aufgeschrieben. Wir lesen gerade nur ab.
Natürlich. Nein, es ist nichts geskriptet, es kommt alles von Herzen aus Lust und Laune raus. Alle Namens- und Sprechfehler, die ihr findet, könnt ihr behalten, gehören euch. Wir gehen da immer ganz entspannt und locker rein und es soll euch einfach Spaß machen beim Zuhören. Und ihr sollt euch auch mal darüber freuen, wenn wir Fehler machen. Und ich finde es dann auch cool, wenn die Leute mir schreiben und sagen, ey, der hat aber da und da so und so gekämpft. Das macht es ja so mega interessant. Wir sind ja jetzt nicht besser oder schlechter als unsere Zuhörer, die den Podcast sich anhören. Wir sind dann einfach nur zwei Jungs, ein Junge, ein Alter, die über ihre große Leidenschaft sprechen. Und das ist nun mal der Kampf im Käfig. Und es macht einfach Spaß, mit dir, Carsten, darüber zu sprechen. Und das ist ja letztendlich das Einzige, was wir hier machen.
Ja, danke, Matthias. Macht mit dir auch Spaß. Und ich würde sagen, dementsprechend würden wir die Episode auch beenden. Übrigens witzig, du hast ja gerade diese Aussprachefehler angesprochen. Ich habe auf das Video mit Overeem, ne, ich habe jetzt 13.000 Aufrufe und auf das Video mit Jose Aldo 20.000. Und ich habe auf dem Overeem-Video doppelt so viele Kommentare. Aber ich glaube, diese doppelten, also die, ne, die einfach 50% der Kommentare, ja, sind Kommentare, wo mir vorgeworfen wird, dass ich Overeem als Overeem ausspreche.
Wie kannst du auch so einen Fehler machen? Wirklich
Mensch.
grausam. Ja.
Wart ab, wenn ich nicht mehr Jorge Masvidal, sondern Jorge sage. Jorge Masvidal gegen Alistair Ihr Overeem. So, dann beschwert sich keiner mehr. Also.
Und Ronda, wer guckt? Ronda Rousey, wie sage ich immer? Ronda Rousey,
Wanda
genau.
Russi, genau.
Ronda Rousey, schau zu.
Oder Derek, der sagt, das Rematch von Anthony Joshua und Andy Ruiz. Da habe ich aber auch einen Kommentar bei ihm dagelassen. Aber
Ach,
ja.
ist doch schön, dass wir alle nicht so perfekt sind.
Ja,
Ist doch
natürlich.
alles okay.
Deshalb würde ich sagen, beenden wir die Folge, die Episode für heute. Wir hören uns Sonntagmorgen um 10 Uhr, diesmal ohne Spoiler im Titel. Ja, ich werde irgendwie so UFC 245 Rückblick, so lief Covington vs. Usman, irgendwie sowas. Ich werde aber nicht mehr reinschreiben. Usman ist der Champion oder so. Spoiler-free auf jeden Fall. Und dementsprechend würde ich sagen, verbleiben wir dabei. Sonntag 10 Uhr hören wir uns. Schreibt uns gerne bei Instagram auch über die Sache mit dem Featherweight Goat. Und dementsprechend würde ich sagen, Matthias, das Schlusswort gehört wie immer dir.
Wenn ihr in Stimmung kommen wollt, dann schaut ihr im Laufe der Woche mal beim Carsten auf dem YouTube-Kanal vorbei. So viel Werbung muss sein. Dann könnt ihr euch seelisch und moralisch schon mal auf das Wochenende vorbereiten. Und ja, dann freue ich mich riesig drauf, wenn wir dann am Sonntagmorgen talken und ihr euch das Ganze anhört. Also sind wir gespannt. Ich wünsche allen Zuhörern noch eine schöne Woche und viel Spaß am Wochenende beim UFC-Event.